Herzlich willkommen zu Teil 3, Gottes Herrlichkeit in uns, die Transformation. In den ersten beiden Seminarteilen haben wir gesehen, dass die Herrlichkeit Gottes im Verlauf der Heilsgeschichte eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen hat. Im Alten Testament war sie real und erfahrbar, aber an bestimmte Orte und Momente gebunden. Im Neuen Testament ist sie in Jesus Christus sichtbar geworden. Nicht mehr nur als Ereignis, sondern als Person. Und durch das Kreuz wurde der Zugang zu dieser Herrlichkeit vollständig eröffnet. Während die Auferstehung gezeigt hat, dass diese Herrlichkeit nicht nur in Hingabe sichtbar wird, vielmehr auch in neuer, schöpferischer Kraft. Doch genau an diesem Punkt dürfen wir nicht stehen bleiben. Denn wenn die Gegenwart Gottes tatsächlich gekommen ist, wenn sie sich offenbart hat und wenn der Zugang nicht mehr verschlossen ist, dann stellt sich unweigerlich eine entscheidende Frage. Wo ist die Herrlichkeit heute? Ist sie lediglich eine Realität der biblischen Geschichte? Eine Wahrheit, die wir theologisch bejahen, aber praktisch kaum erfahren? Oder spricht die Schrift von etwas, das weit über das hinausgeht, von einer Herrlichkeit, die nicht nur sichtbar geworden ist, sondern gegenwärtig wirksam bleibt? Die Antwort darauf ist ebenso klar wie herausfordernd. Gottes Herrlichkeit ist nicht nur zu den Menschen gekommen, sie ist nicht nur neben ihnen geblieben, sie will in ihnen wohnen. Damit verschiebt sich der Fokus ein weiteres Mal, und zwar auf eine Weise, die alles für uns persönlich verändert. Es betrifft nicht mehr nur die Frage, wie Gottes Herrlichkeit erscheint oder wie sie wahrgenommen werden kann. Vielmehr geht es darum, was geschieht, wenn sie in einem Menschen, also in uns, Raum bekommt. Das heißt, dass die Herrlichkeit Gottes nicht mehr nur etwas ist, das von außen auf unser Leben einwirkt. Sie wird zu einer inneren Realität. Sie beginnt unser Denken zu prägen, unser Herz zu verändern und unser ganzes Leben neu auszurichten. Es beschränkt sich nicht mehr nur auf Begegnung, sondern es geht um Transformation. An dieser Stelle beginnt der dritte Teil dieses Seminars. Wir wenden uns der Frage zu, wie diese Herrlichkeit im Leben eines Gläubigen wirksam wird und wodurch diese innere Veränderung überhaupt möglich ist. Denn wenn Gott tatsächlich in uns wohnen will, dann geschieht das nicht abstrakt, vielmehr auf eine ganz konkrete Art und Weise. Der Heilige Geist als Gegenwart Gottes. Wenn wir davon sprechen, dass Gottes Herrlichkeit nicht mehr nur erscheint, sondern in uns wohnt, dann kommen wir an einer zentralen Wahrheit des Neuen Testaments nicht vorbei. Diese innere Gegenwart Gottes ist untrennbar mit dem Wirken des Heiligen Geistes verbunden. Was im Alten Testament noch punktuell und oft an äußere Orte gebunden war, bekommt hier eine völlig neue Qualität. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht länger an ein Gebäude, an einen Tempel aus Stein oder einen bestimmten geografischen Platz gebunden. Sie findet ihren Wohnort in Menschen selbst. Dies ist eine der radikalsten Verschiebungen, die die Heilsgeschichte kennt. Der Tempel war über Jahrhunderte hinweg der Ort, an dem Himmel und Erde sich berührten. Der Raum, in dem Gottes Gegenwart in besonderer Weise wohnte. Dort war seine Herrlichkeit. Dort offenbarte er sich. Dort suchten die Menschen seine Nähe. Und doch war dieser Zugang begrenzt, vermittelt, eingegrenzt durch Mauern, Vorhänge und Ordnungen. Nicht jeder konnte jederzeit eintreten. Nicht jeder durfte sich dieser Gegenwart unmittelbar nähern. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten verändert sich dieses Bild grundlegend. Der Ort der Gegenwart Gottes verschiebt sich. Nicht symbolisch, vielmehr ganz real. Gott zieht nicht mehr nur zu den Menschen. Er zieht in den Menschen ein. Der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft oder ein Einfluss, sondern die persönliche Gegenwart Gottes selbst, die im Innersten des Gläubigen Wohnung nimmt. Damit wird der Mensch selbst zum Tempel, nicht als poetisches Bild, vielmehr als geistliche Realität. Der Apostel Paulus in 1. Korinther 6, 19 bestätigt dies. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Daraus folgt, dass die Gegenwart Gottes nicht mehr außerhalb von uns gesucht werden muss, als etwas, das wir gelegentlich erleben oder an besonderen Orten erfahren. Sie wird zu einer inneren Wirklichkeit, die unser ganzes Sein durchdringt. Der Raum, in dem Gott wohnt, ist nicht länger aus Stein gebaut, sondern aus Leben. Es ist das Herz des Menschen, das Denken, der Wille, die innerste Identität, die zu diesem Ort werden. Genau darin liegt die Tiefe dieses inneren Wandels. Denn wenn die Herrlichkeit Gottes in einem Menschen wohnt, dann bleibt sie nicht passiv, ist keine stille Dekoration im Inneren, kein verborgener Besitz, der ohne Auswirkung bleibt. Die Gegenwart Gottes ist immer schöpferisch, immer verändert, immer darauf ausgerichtet, das, was sie erfüllt, neu im Sinn von Gott zu gestalten. Der Heilige Geist bringt nicht nur die Nähe Gottes, vielmehr auch seine Natur, seine Perspektive und dadurch sein Leben. So beginnt eine Transformation aus dem Inneren heraus. Nicht zuerst durch äußere Regeln oder Anpassung, sondern durch eine neue Quelle des Lebens im Inneren. Der Mensch wird nicht einfach von außen geprägt. Er wird von innen erneuert. Gedanken verändern sich, weil eine neue Wahrheit in ihnen wirkt. Entscheidungen verändern sich, weil ein neuer Wille Raum bekommt. Identität verändert sich, weil Gott selbst im Innersten gegenwärtig ist. Der Tempel ist nicht verschwunden, er ist verlagert worden. Dadurch wird die Frage nach Gottes Herrlichkeit zutiefst persönlich. Sie ist nicht mehr nur eine theologische Wahrheit, die wir distanziert betrachten können. Sie ist vielmehr eine neue Realität, in der wir leben. Der Ort, an dem Gottes Herrlichkeit heute sichtbar werden will, ist nicht in erster Linie ein Ort, den wir betreten. Es ist ein neues Leben, das wir führen. Dieses Leben wird von innen her geprägt durch den Heiligen Geist, der Gottes Herrlichkeit nicht nur offenbart, vielmehr in uns wohnen lässt. Die Taufe im Heiligen Geist, mehr als ein Gefühl. Wenn wir noch tiefer gehen, kommen wir an einen Punkt nicht vorbei, der im Neuen Testament beständig als entscheidend beschrieben wird. Die Taufe im Heiligen Geist. Es geht dabei nicht nur um die Tatsache, dass der Heilige Geist im Menschen wohnt, sondern um ein bewusstes Hineingenommenwerden in seine Gegenwart und Kraft. Die Sprache der Bibel macht deutlich, dass es hier nicht um ein bloßes Konzept geht, vielmehr um eine reale Erfahrung, die das Leben eines Gläubigen grundlegend prägt. Schon Johannes der Täufer kündigt an, dass mit Jesus Christus etwas Neues beginnt. In Lukas 3,16 heißt es, auf diese Frage antwortete Johannes, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und in Feuer taufen. Hier wird ein deutlicher Unterschied gemacht. Die Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen der Umkehr, aber die Taufe im Heiligen Geist ist ein inneres Eintauchen in Gottes Gegenwart selbst. Es bleibt nicht nur ein Symbol, es ist ein Geschehen, bei dem der Mensch von Gottes Geist erfasst und durchdrungen wird. Jesus selbst greift diese Verheißung nach seiner Auferstehung wieder auf. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt er in Apostelgeschichte 1,5, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Er verbindet diese Taufe direkt mit einer spürbaren Auswirkung. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde. Apostelgeschichte 1,8. Hier wird deutlich, die Taufe im Heiligen Geist ist nicht nur für das persönliche Empfinden gedacht. Vielmehr setzt sie etwas frei. Sie bringt Kraft. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, beschreibt eine dynamische, wirksame Energie. Im Neuen Testament wird die Kraft des Heiligen Geistes vor allem mit dem Wort Dynamis bezeichnet. Dieses Substantiv bedeutet Kraft, Macht, Stärke, Vermögen oder auch Wunderkraft im Sinn von wunderwirkender göttlicher Energie. Es ist der zentrale Begriff für die dynamische, wirksame Macht Gottes, die durch den Heiligen Geist vermittelt wird. Es geht nur mehr um ein Leben, das nicht mehr aus eigener Anstrengung herausgeführt wird. Es wird aus einer neuen Quelle gespeist. Was dann in Apostelgeschichte 2 geschieht, ist die konkrete Erfüllung dieser Verheißung. Die Jünger werden nicht mehr nur Menschen, die an Jesus glauben, sie werden zu Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. In Apostelgeschichte 2, 4 heißt es, und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Hier sehen wir etwas Wichtiges. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht einfach ein stilles, unsichtbares Ereignis. Sie hat Ausdruck, sie wird erfahrbar. Sie verändert den Menschen so, dass etwas nach außen sichtbar wird. Doch das eigentliche Zentrum ist nicht das Zeichen, es ist die innere Realität. Gott selbst erfüllt den Menschen. Der Apostel Paulus greift diese Wahrheit später auf und beschreibt sie aus einer anderen Perspektive. In 1. Korinther 12, 13 schreibt er, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu einem einzigen Leib. Hier wird deutlich, dass diese Taufe nicht nur ein individuelles Erlebnis ist, sondern auch eine neue Zugehörigkeit schafft. Der Mensch wird hineingenommen in etwas Größeres, in den Leib Christi. Gleichzeitig bleibt die persönliche Dimension bestehen. Es ist ein tieferes inneres Durchdrungensein mit Gottes Geist. An diesem Punkt schließt sich der Kreis zu unserem Thema der Herrlichkeit Gottes. Denn wenn der Heilige Geist in einem Menschen wirkt, dann bringt er nicht nur Kraft oder Gaben, er bringt die Gegenwart Gottes selbst. Gottes Herrlichkeit wird nicht mehr nur angeschaut, sie wird getragen. Sie bleibt nicht äußerlich, sie wird innerlich wirksam. Die Taufe im Heiligen Geist bedeutet daher nicht einfach mehr Gefühl oder ein intensiveres religiöses Erleben. Sie bedeutet, dass ein Mensch in eine komplett neue Dimension hineingezogen wird. Gott ist nicht nur bei ihm, er erfüllt ihn. Gleichzeitig beginnt aus dieser Fülle heraus das Leben sich zu verändern. Nicht oberflächlich, sondern von Grund auf. Es ist ein Eintreten in ein Leben, in dem Gottes Gegenwart nicht mehr nur geglaubt, vielmehr erfahren wird. Genau darin liegt die eigentliche Tiefe. Der Tempel ist nicht nur bewohnt, er ist erfüllt. Bleiben in Christus, das Geheimnis der Frucht. Wenn wir über die Taufe im Heiligen Geist und das Innewohnen Gottes sprechen, entsteht ganz natürlich eine entscheidende Frage. Wie bleibt diese Realität lebendig? Wie wird aus einem einmaligen Erleben ein beständiges Leben in Gottes Gegenwart? Genau an diesem Punkt führt uns Jesus Christus in Johannes 15 in das Herz dieser Wahrheit hinein, in das Bild vom Weinstock und den Reben. In Johannes 15, 1-5 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier beschreibt Jesus nicht zuerst eine Aufgabe, vielmehr eine Verbindung. Genau das ist entscheidend. Die Grundlage für ein Leben in Gottes Herrlichkeit ist nicht Aktivität, sie ist Beziehung. Nicht Leistung, vielmehr Verbundenheit. Diese Verknüpfung ist etwas sehr Konkretes. Bleibt in mir. Das bedeutet nicht ein gelegentliches Zurückkehren zu Gott, nicht ein punktuelles Suchen seiner Nähe, sondern ein andauerndes Verweilen. Es ist ein Leben aus der Quelle heraus. So wie die Rebe ununterbrochen vom Weinstock versorgt wird, ist der Gläubige darauf angewiesen, ständig aus Christus zu leben. Dadurch wird auch klar, was diese Verbindung nicht ist. Sie ist keine religiöse Anstrengung, bei der wir versuchen, aus eigener Kraft Frucht hervorzubringen. Eine Rebe produziert keine Frucht durch Anstrengung. Sie trägt Frucht, weil sie verbunden ist. Sobald diese Beziehung fehlt, hört alles Leben auf. Jesus sagt es unmissverständlich. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine radikale Aussage. Sie entzieht jeder Form von geistlichem Selbstvertrauen den Boden. Es geht nicht darum, wie diszipliniert, begabt oder engagiert ein Mensch ist. Ohne diese lebendige Kopplung bleibt alles letztendlich fruchtlos. Selbst wenn es äußerlich beeindruckend aussieht. Gleichzeitig zeigt Jesus, was diese Verbindung ist. Ein gegenseitiges Innewohnen. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist genau die Realität, von der wir zuvor gesprochen haben. Der Heilige Geist bringt nicht nur Gottes Gegenwart in uns hinein, vielmehr erhält er diese Kopplung lebendig. Es ist keine einseitige Bewegung vom Menschen zu Gott, vielmehr ein gegenseitiges Bleiben. Das ist auch nicht statisch zu verstehen. Jesus spricht davon, dass der Vater die Reben reinigt, damit sie mehr Frucht bringen. Damit wird deutlich, dass echtes Verbundensein immer auch eine Entwicklung mit sich bringt. Dinge werden entfernt, korrigiert, geordnet. Nicht als Strafe, sondern damit, dass das Leben Gottes ungehindert fließen kann. Die Herrlichkeit Gottes in uns ist also nicht nur Gegenwart, sie ist vielmehr ein fortlaufender Prozess der Formung. Wird die enge Kopplung aufgegeben, entsteht ein ernstes Problem. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einem Haufen geworfen und verbrannt. Johannes 15,6. Dagegen heißt es in Johannes 15,7-8 weiter, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Hier wird das Ziel dieser Beziehung sichtbar. Frucht. Diese Frucht ist letztlich nichts anderes als sichtbar gewordene Gegenwart Gottes im Leben eines Menschen. Ein verändertes Wesen, ein durch Jesus geprägtes Herz, ein Leben, das Gottes Charakter widerspiegelt. Die zentrale Wahrheit ist also, Gottes Herrlichkeit wird nicht durch Anstrengung hervorgebracht, vielmehr wird sie durch ein festes Band mit ihm freigesetzt. Sie wächst dort, wo ein Mensch in Christus bleibt. Nicht perfekt, aber abhängig. Nicht aus eigener Stärke, sondern aus einer lebendigen, ununterbrochenen Beziehung heraus. Damit wird auch klar, wie alles zusammenhängt. Der Heilige Geist bringt Gottes Gegenwart in uns. Die Taufe im Heiligen Geist öffnet uns für diese Realität in besonderer Art und Weise. Aber das Bleiben in Christus ist das, was diese Realität trägt, vertieft und im Alltag wirksam macht. Die Frage ist daher nicht zuerst, wie viel kann ich für Gott tun, sondern wie tief bin ich mit ihm verbunden? Denn aus dieser Beziehung heraus geschieht alles andere. Verwandlung durch Anschauen. Wenn wir nun einen Schritt weitergehen, kommen wir zu einem geistlichen Prinzip, das oft übersehen wird, obwohl es einer der Schlüssel zur inneren Veränderung ist. Es geht nicht nur darum, dass Transformation geschieht, sondern vielmehr, wie sie geschieht. Genau an diesem Punkt setzt der Apostel Paulus in 2. Korinther 3,18 an. Er schreibt: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Oder in der Elberfelder Übersetzung, die ist bekannter: Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Diese Aussage ist bemerkenswert dicht. Sie beschreibt nicht nur das Ziel, verwandelt in das Bild Christi, Sie beschreibt auch den Weg dorthin. Dieser Weg ist überraschend einfach formuliert. Durch Anschauen. Das widerspricht zunächst unserem natürlichen Denken. Wir gehen oft davon aus, dass Entwicklung vor allem durch Anstrengung geschieht, durch Disziplin, durch bessere Entscheidungen, durch noch mehr Einsatz. Doch Paulus beschreibt einen anderen Zugang. Die tiefste Form von Transformation geschieht nicht primär durch das, was wir tun, vielmehr durch das, worauf wir schauen. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist kein flüchtiger Blick, kein gelegentliches Wahrnehmen. Das Wort trägt die Bedeutung eines anhaltenden Betrachtens, eines bewussten Ausrichtens. Es ist ein inneres Fixieren, ein Verweilen mit dem Blick auf Christus. Genau in diesem Anschauen geschieht etwas, was wir nicht selbst produzieren können. Wir werden verwandelt. Das bedeutet auch, Transformation wird nicht erzwungen, sondern sie wird empfangen. Sie ist nicht das Ergebnis religiöser Selbstoptimierung, sie ist eine Folge von Nähe. Wenn wir auf Christus schauen, beginnt sein Wesen in uns Gestalt anzunehmen. Seine Gedanken prägen unsere Gedanken. Seine Haltung formt unser Herz. Seine Perspektive verändert unseren Blick auf die Welt. Paulus geht noch weiter. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das beschreibt keinen einmaligen Moment, vielmehr einen fortlaufenden Prozess. Dieser Wandel geschieht in Etappen, in einer Entwicklung, die immer weitergeht. Es ist ein Weg, auf dem die Herrlichkeit Gottes im Leben eines Menschen zunehmend sichtbar wird. Wichtig ist dabei auch, diese Verwandlung geschieht vom Herrn, dem Geist. Hier schließt sich der Kreis zu allem, was wir zuvor betrachtet haben. Der Heilige Geist ist nicht nur die Gegenwart Gottes in uns, er ist auch die Kraft der Veränderung in uns. Er ist es, der das, was wir anschauen, in uns hinein übersetzt. Er macht aus einer Beziehung eine Realität. Das zeigt auch, was dieses Prinzip nicht ist. Es ist keine passive Spiritualität im Sinn von »Ich tue nichts und warte einfach«. Das Anschauen ist aktiv. Dabei handelt es sich um eine bewusste Ausrichtung des Herzens. Aber es ist auch keine krampfhafte Selbstveränderung oder gar Selbsterlösung. Der eigentliche Wandel geschieht nicht durch unser Machen, vielmehr durch sein Wirken. Das stellt eine tiefgreifende Frage an unser Leben. Worauf richten wir unseren Blick? Denn das, was wir anschauen, prägt uns. Nicht nur geistlich, sondern grundsätzlich. Dinge, mit denen wir uns ständig beschäftigen, hinterlassen Spuren in unserem Denken und in unserem Inneren. Paulus macht deutlich, wenn Christus zum Zentrum unseres Blickes wird, dann wird er auch zum Maßstab unserer Entwicklung. So wird Transformation zu etwas sehr Persönlichem und gleichzeitig sehr Praktischem. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf großen geistlichen Momenten, vielmehr um eine beständige Ausrichtung im Alltag. Erneut zurückzukehren zu ihm, fortlaufend auf Jesus zu schauen und beständig dem Heiligen Geist Raum geben. Genau darin liegt die Tiefe dieses Prinzips. Die Herrlichkeit Gottes verändert uns nicht durch Druck, sie verändert uns durch Nähe, nicht durch Zwang, vielmehr durch Offenbarung. Je mehr wir ihn erkennen, desto mehr werden wir ihm ähnlich. Das ist kein schneller Prozess, aber ein sicherer. Denn er hängt letztendlich nicht an unserer Fähigkeit, uns zu verändern. Er hängt an seiner Treue, in uns zu wirken. So gehen wir Schritt für Schritt, tatsächlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dieses Prinzip der Verwandlung wird noch greifbarer, wenn wir es mit einem Bild aus der Schöpfung verbinden, das erstaunlich genau widerspiegelt, was Paulus beschreibt. Die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Die Raupe bewegt sich am Anfang ihres Lebens völlig anders als ein Schmetterling. Sie ist gebunden an den Boden, kriechend, begrenzt in ihrer Perspektive und Reichweite. Alles an ihr ist auf das unmittelbare Umfeld ausgerichtet. Doch dann kommt ein Punkt, an dem sie sich zurückzieht und in einen Kokon eintritt. Was dort geschieht, ist keine oberflächliche Veränderung, vielmehr eine völlige Umwandlung ihres inneren Wesens. Das Faszinierende ist, die Raupe verbessert sich nicht Schritt für Schritt zu einem Schmetterling. Sie trainiert sich keine Flügel an. Sie optimiert nicht ihr Kriechen, bis daraus irgendwann fliegen wird. Stattdessen wird sie im Innersten völlig neu gestaltet. Ihre bisherige Form löst sich auf und etwas völlig Neues entsteht. Der Schmetterling war gewissermaßen schon angelegt, aber er wird erst durch diesen Prozess sichtbar. Eben hier berührt dieses Bild das, was Paulus in 2. Korinther 3,18 beschreibt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Bedeutet nicht, dass wir einfach eine bessere Version von uns selbst werden. Es bedeutet, dass Gott etwas in uns hervorbringt, das zuvor verborgen war. Diese Verwandlung ist nicht nur äußerlich, sie ist zutiefst innerlich. Gleichzeitig lässt sich auch das Prinzip des Anschauens darin wiederfinden. Die Raupe zieht sich in den Kokon zurück, in einen Raum der Absonderung, der Konzentration, der Ausrichtung. Übertragen auf unser geistliches Leben bedeutet das, Transformation geschieht dort, wo wir uns bewusst auf Christus ausrichten, wo wir ihm Raum geben, wo wir nicht nur mal kurz vorbeischauen, sondern wo wir verweilen. Der entscheidende Punkt ist jedoch, die Raupe bewirkt diese Verwandlung nicht selbst. Sie kann den Prozess nicht steuern, nicht beschleunigen, nicht kontrollieren. Die eigentliche Veränderung geschieht in ihr. Genau das greift Paulus auf, wenn er sagt, dass wir verwandelt werden durch den Herrn im Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese innere Umgestaltung hervorbringt. Wenn der Schmetterling schließlich hervortritt, ist er nicht nur eine verbesserte Raupe, eine Version 2.0 Raupe, er lebt in einer völlig neuen Dimension. Er ist nicht mehr an den Boden gebunden, er bewegt sich völlig frei. Seine Perspektive hat sich verändert, sein Bewegungsraum hat sich erweitert, seine ganze Existenz ist neu. Das ist ein starkes Bild für das, was Gottes Herrlichkeit im Menschen bewirkt. Es beschränkt sich nicht darauf, ein bisschen geduldiger, ein bisschen liebevoller, ein bisschen geistlicher zu werden, so wichtig diese Dinge auch sind. Es geht darum, dass ein neues Leben sichtbar wird, dass das Wesen Christi in uns Form annimmt. Genau wie bei einer Raupe geschieht diese Verwandlung oft im Verborgenen. Nicht spektakulär, nicht immer sichtbar für andere, manchmal sogar unscheinbar. Doch innerlich arbeitet Gott. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir dieser intimen Beziehung bleiben, geschieht etwas Tieferes, als wir es selbst machen könnten. So wird das Bild der Raupe und des Schmetterlings zu einer Einladung, diesem Prozess zu vertrauen. Transformation ist kein Projekt der Selbstoptimierung. Es ist ein Werk Gottes in uns. Unser Teil ist das Anschauen, das Bleiben, das Ausgerichtetsein. Sein Teil ist die Verwandlung. Das Ergebnis ist ein Leben, das tatsächlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geführt wird. Nicht, weil wir uns selbst verändern, vielmehr, weil seine Herrlichkeit in uns Gestalt gewinnt. Weiter mit den Ebenen der Transformation. Beginnen wir mit neue Identität in Christus. Wenn wir das Prinzip der Verwandlung ernst nehmen, dann beginnt diese Veränderung nicht zuerst im Verhalten, sondern in der Identität. An diesem Punkt setzt die tiefste Ebene an. Denn bevor sich etwas im Leben eines Menschen sichtbar verändert, verändert sich die Antwort auf die existenzielle Frage, wer bin ich eigentlich? Der Satz, du wirst, was du anschaust, bekommt an dieser Stelle eine ganz besondere Tiefe. Er beschränkt sich nicht nur darauf, dass unser Verhalten geprägt wird, vielmehr, dass unser Selbstbild geformt wird. Das, worauf wir unseren inneren Blick richten, wird zum Maßstab dafür, wie wir uns selbst verstehen. Wenn ein Mensch dauerhaft auf seine eigenen Schwächen schaut, auf seine Vergangenheit, auf seine Begrenzungen, dann wird genau das seine Identität prägen. Sein Denken kreist um Mangel, um Versagen, um Unsicherheit und entsprechend lebt er auch daraus. Doch Paulus beschreibt in 2. Korinther 3,18 eine ganz andere Dynamik. Indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt. Das bedeutet, unser Blick auf Christus beginnt, unser Bild von uns selbst zu verändern. Wir definieren uns nicht mehr primär über das, was wir waren oder was wir aus uns heraus sind, sondern über das, was wir in ihm sehen. Das ist der Übergang vom Selbstbild zum von Jesus Christus geprägten Bild. Das Selbstbild ist immer begrenzt. Es entsteht aus Erfahrungen, aus Prägungen, aus dem, was andere über uns gesagt haben oder was wir selbst über uns glauben. selbst wenn es positiv ist, bleibt es doch an das Menschliche gebunden. Ein von Christus geprägtes Bild hingegen öffnet eine völlig neue Perspektive. Es zeigt nicht nur, wer er ist, sondern vielmehr auch, wer wir in ihm werden können oder schon sind. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Persönlichkeit verlieren oder gar zu einer Kopie von uns selbst werden. Es bedeutet vielmehr, dass unsere wahre Identität erst sichtbar wird. Denn nach biblischem Verständnis ist der Mensch nicht einfach ein neutrales Wesen, das sich selbst definiert. Er ist jemand, der dazu geschaffen ist, Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. 1. Mose 1,26 nach der Guten Nachricht Bibel. In Jesus Christus sehen wir also nicht nur ein Vorbild, er ist auch unser eigentliches Ziel. Genau an diesem Punkt geschieht die innere Verschiebung. Ich beginne mich nicht mehr aus meiner eigenen Vergangenheit heraus zu definieren, sondern aus der Beziehung zu Christus. Nicht mehr aus meinen Schwächen, vielmehr aus dem, was Gott in mir wirkt. Nicht mehr aus meiner alten Natur, ich definiere mich aus dem neuen Leben, das in mir angelegt ist. Das hat ganz praktische Auswirkungen. Entscheidungen verändern sich, weil die Grundlage eine andere ist. Gedanken verändern sich, weil sie nicht mehr um das alte Selbst kreisen. Selbst Wahrnehmung verändert sich. Ein Mensch, der sich als geliebt, angenommen und von Gott erfüllt versteht, wird anders leben als jemand, der sich ständig beweisen muss. Wichtig dabei ist, diese neue Identität entsteht nicht durch Selbstüberzeugung oder positives Denken. Sie wächst aus der Beziehung mit Jesus. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir seine Wahrheit aufnehmen, beginnt sich unser inneres Bild zu verschieben, Schritt für Schritt, oft leise und unauffällig, aber nachhaltig. Genau deshalb ist dieses Prinzip so kraftvoll. Es geht nicht darum, sich eine neue Identität einzureden, es geht darum, sie zu empfangen. Sie wird nicht konstruiert, sie wird offenbart. Je klarer Christus vor unseren Augen wird, desto klarer wird auch, wer wir in ihm sind. So beginnt echte Transformation immer an diesem Punkt. Nicht bei dem, was wir tun, vielmehr bei dem, wer wir sind. Denn aus Identität heraus fließt alles andere. Wenn sich hier etwas verändert, dann verändert sich letztendlich das ganze Leben. Erneuerung des Inneren. Wenn sich die Identität verändert, bleibt das nicht ohne Auswirkung auf das innere Leben. Im Gegenteil, eben hier wird sichtbar, ob das, was wir anschauen, spürbar Raum in uns bekommt. Denn das Innere eines Menschen ist der Ort, an dem Gedanken entstehen, Entscheidungen vorbereitet werden und Motive geformt werden. Das ist der Raum, den Gott nicht nur berühren will, er will ihn neu ordnen und komplett erneuern. Die Schrift beschreibt diesen Prozess oft mit Begriffen wie Reinigung, Heiligung und Ausrichtung. Das sind keine abstrakten theologischen Begriffe, es sind sehr konkrete Vorgänge. Wenn die Herrlichkeit Gottes in einen Menschen hineinkommt, bringt sie Licht mit sich. Licht hat immer eine doppelte Wirkung. Es offenbart und es ordnet. Das bedeutet zunächst, dass Dinge sichtbar werden, die zuvor vielleicht verborgen oder verdrängt wurden. Haltungen, die nicht mit Gottes Wesen übereinstimmen. Gedankenmuster, die geprägt sind von Angst, Stolz oder Unabhängigkeit. Motive, die sich um das eigene Ich drehen. Das kann herausfordernd sein, weil es uns mit unserer Realität konfrontiert. Aber genau darin liegt die Gnade. Gott deckt nicht auf, um zu verurteilen. Er deckt auf, um uns zu verändern. Hier wird deutlich, dass Transformation im Inneren nicht oberflächlich geschieht. Es geht nicht darum, Verhalten zu korrigieren, während das Herz unverändert bleibt. Gottes Herrlichkeit zielt tiefer. Sie richtet das Innere neu aus. Sie bringt eine neue Ordnung hinein, in der nicht mehr das eigene Ich im Zentrum steht. Jetzt steht Jesus Christus im Zentrum meines Lebens. Der Prozess der Heiligung bedeutet genau das. Schritt für Schritt wird das Innere eines Menschen in Übereinstimmung mit Gottes Wesen gebracht. Nicht durch äußeren Druck, vielmehr durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Er arbeitet in den Gedanken, reinigt das Gewissen, sensibilisiert das Herz. Dinge, die vorher normal erschienen, verlieren ihren Platz. Andere Dinge gewinnen an Bedeutung. Auch hier gilt wieder das Prinzip des Anschauens. Der innere Wandel passiert nicht isoliert, er geschieht in der Beziehung. Wenn wir auf Christus ausgerichtet bleiben, beginnt sein Wesen unser Inneres zu prägen. Seine Reinheit beeinflusst unsere Gedanken. Seine Wahrheit korrigiert unsere Perspektiven. Seine Liebe verändert unsere Motive. Das bedeutet auch, das innere Leben wird nicht leerer, es wird klarer. Nicht enger, sondern freier. Denn Reinigung ist kein Verlust. Es ist Befreiung von dem, was das Leben Gottes in uns behindert. Heiligung ist kein moralischer Zwang, vielmehr eine Ausrichtung auf das, was tatsächlich trägt. Dabei verläuft dieser Prozess selten linear. Es gibt Phasen, in denen Dinge sehr deutlich werden, in denen Gott gezielt an bestimmten Punkten arbeitet. Es gibt Zeiten, in denen Veränderungen leise geschieht. Doch im Hintergrund bleibt eine konstante Bewegung. Gottes Herrlichkeit wirkt im Inneren und richtet unser Herz beständig neu aus. So wird das Innere eines Menschen zunehmend zu einem Raum, der mit Gottes Gegenwart übereinstimmt. Gedanken, Herz und Wille kommen in Einklang mit ihm. Genau daraus entsteht, was von außen oft gar nicht sofort sichtbar ist, aber alles trägt. Ein gefestigtes, ausgerichtetes, gereinigtes Inneres. Erst auf dieser Grundlage kann das entstehen, was wir im nächsten Schritt betrachten werden, eine äußere Wirkung, die nicht gespielt oder gar geheuchelt ist, sondern aus einem veränderten Inneren hervorgeht. An dieser Stelle bekommt ein Vers aus den Sprüchen eine ganz neue Tiefe. In Sprüche 4,23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst das ganze Leben. Der Vers kann auch übersetzt werden, vor allem aber hüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Dieser Satz ist kurz, aber in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen, denn er bringt genau das auf den Punkt, worüber wir sprechen. Das innere Leben ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, es ist die Quelle von allem. Alles, was nach außen sichtbar wird, hat hier seinen Ursprung. Entscheidungen, Worte, Reaktionen, Gewohnheiten, sie entstehen nicht zufällig, sie fließen aus dem, was das Herz prägt bzw. geprägt hat. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, meint sie dabei nicht nur Gefühle, es geht um das Zentrum des Menschen, denken, wollen, fühlen, die innere Steuerzentrale unseres Lebens. Genau deshalb sagt dieser Vers, achte darauf, bewahre es, hüte es, nicht oberflächlich, vielmehr mit Priorität. Im Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit bekommt das eine noch tiefere Dimension. Denn wenn Gottes Gegenwart tatsächlich in uns wohnt, dann ist das Herz der Ort, an dem sie Raum gewinnen will. Gleichzeitig ist auch der Ort, an dem noch Widerstände sitzen können. Alte Prägungen, falsche Überzeugungen, ungeklärte Motive, Lügen Satans. All das kann den Fluss dessen, was Gott tun möchte, beeinflussen. Hier verbindet sich Sprüche 4,23 direkt mit dem, was wir über Reinigung und Heiligung gesagt haben. Gott wirkt nicht am Rand unseres Herzens, er wirkt im Zentrum. Genau dort geschieht auch die entscheidende Ausrichtung. Die Herrlichkeit Gottes deckt auf, was nicht passt. Aber sie bleibt nicht dabei stehen. Sie ordnet neu, sie richtet aus und sie bringt unser Herz in Einklang mit Gottes Wesen. Das bedeutet ganz praktisch. Ein verändertes Leben beginnt nicht bei äußeren Entscheidungen. Es beginnt bei einem bewahrten Herzen. Nicht im Sinne von Abschottung, sondern im Sinne von bewusster Ausrichtung. Was lasse ich an mich heran? Womit fühle ich mein Innerstes? Worauf richte ich meinen Blick? Denn all das formt mein Herz. Und mein Herz formt mein Leben. Genau an diesem Punkt schließt sich wieder der Kreis zum Prinzip des Anschauens. Wenn das Herz der Ursprung ist, dann entscheidet das, was wir betrachten, darüber, in welche Richtung es geprägt wird. Ein Herz, das auf Christus ausgerichtet ist, wird von seiner Gegenwart geformt. Ein Herz, das von anderen Dingen dominiert wird, wird entsprechend davon beeinflusst. Deshalb ist diese Aufforderung kein moralischer Druck, vielmehr eine Einladung zur Wachsamkeit. Nicht aus Angst, sie entsteht aus Verständnis. Dein Inneres ist wertvoll, weil es der Ort ist, an dem Gott wohnt und wirkt. Je mehr Raum er dort bekommt, desto klarer wird sich sein Leben durch dich auch nach außen hin entfalten. So wird Sprüche 4,23 zu einem Schlüsselvers für das innere Leben. Es zeigt, warum Reinigung, Heiligung und Ausrichtung so zentral sind. Nicht als Selbstzweck, vielmehr weil aus dem Herzen alles hervorgeht. Wenn dieses Herz von Gottes Herrlichkeit geprägt ist, dann beginnt das ganze Leben, sich danach auszurichten. Sichtbare Frucht im Leben. Wenn sich Identität und inneres Leben verändern, bleibt das nicht verborgen. Es wäre sogar ein Widerspruch, wenn die Gegenwart Gottes im Inneren eines Menschen wirkt, ohne dass sich daraus eine äußere Wirkung ergibt. Doch diese Wirkung entsteht nicht durch Inszenierung. Sie entsteht als natürliche Folge eines veränderten Inneren. Sie ist nicht aufgesetzt, sondern getragen. Das Neue Testament beschreibt diese äußere Wirkung auf verschiedene Weise. Aber drei Aspekte treten dabei besonders hervor. Autorität, Ausstrahlung und Einfluss. Zuerst die Autorität. Hier geht es nicht um Macht im menschlichen Sinn, nicht um Dominanz oder Durchsetzungskraft. Geistliche Autorität entsteht aus Übereinstimmung mit Gott. Ein Mensch, dessen Inneres von Gottes Gegenwart geprägt ist, spricht und handelt nicht mehr nur aus sich selbst heraus. Seine Worte bekommen Gewicht, weil sie aus einer tieferen Quelle kommen. Seine Entscheidungen tragen Klarheit, weil sie nicht nur von eigenen Überlegungen bestimmt sind. Wir sehen das sehr deutlich im Leben von Jesus Christus selbst. Öfters wird berichtet, dass die Menschen über ihn staunten, weil er mit Vollmacht sprach. Diese Autorität war nicht laut, nicht erzwungen, sie war eindeutig. Genau das ist das Entscheidende. Wahre Autorität muss sich nicht beweisen. Sie ist spürbar, weil sie aus der Verbindung mit Gott kommt. Dasselbe Prinzip setzt sich im Leben der Jünger fort. Auch hier ist es nicht Ausbildung oder Status, der den Unterschied macht, vielmehr die erkennbare Prägung durch Gottes Gegenwart. Autorität ist letztlich nicht anderes als gelebte Übereinstimmung mit dem Himmel. Der zweite Aspekt ist Ausstrahlung. Ein Mensch, der innerlich von Gottes Herrlichkeit geprägt ist, trägt etwas nach außen, das sich nicht vollständig in Worte fassen lässt. Dabei handelt es sich um eine Qualität von Frieden, Klarheit, Liebe oder auch Ernsthaftigkeit, die wahrnehmbar wird, nicht künstlich erzeugt, sondern gewachsen. Ein eindrückliches Bild dafür finden wir schon im Alten Testament bei Mose, dessen Gesicht leuchtete, nachdem er in Gottes Gegenwart gewesen war. Im Neuen Testament wird dieses Bild innerlich weitergeführt. Die Herrlichkeit bleibt nicht mehr äußerlich sichtbar auf der Haut wie bei Mose, sondern prägt das ganze Wesen eines Menschen. Ausstrahlung bedeutet dabei nicht, dass jemand immer stark oder beeindruckend wirkt. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf dem Persönlichkeitstyp oder Charisma. Es geht um eine spürbare Gegenwart Gottes im Leben eines Menschen. Man merkt, dass dieser Mensch aus einer anderen Quelle lebt, dass da Tiefe ist, dass da etwas Echtes ist. Und schließlich der Einfluss auf die Umgebung. Ein verändertes Leben bleibt nie isoliert. Er wirkt hinein in Beziehungen, in Gespräche, in Entscheidungen, in ganze Atmosphären. Nicht unbedingt laut oder spektakulär, aber nachhaltig. Hier zeigt sich ein weiteres Prinzip. Einfluss entsteht nicht zuerst durch Strategie, vielmehr durch Substanz. Ein Mensch, der innerlich verändert ist, verändert automatisch dadurch auch sein Umfeld. Worte wirken anders, weil sie Gewicht haben. Reaktionen setzen andere Impulse, Entscheidungen öffnen neue Wege. Das sehen wir besonders deutlich im Wirken der ersten Christen. Sie hatten keine gesellschaftliche Macht, keine großen institutionellen Strukturen. Und doch veränderten sie ihre Umgebung nachhaltig. Warum? Weil sie etwas trugen, das stärker war als äußere Umstände, die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Diese drei Aspekte gehören zusammen. Autorität ohne inneres Leben wird hart oder leer. Ausstrahlung ohne Wahrheit wird oberflächlich. Einfluss ohne eine tiefe Beziehung zu Gott verliert schnell seine Richtung. Doch wenn die Gegenwart Gottes im Inneren wirkt, entsteht eine Einheit, ein Leben, das klar, spürbar und wirksam ist. Genau darin wird sichtbar, worum es letztendlich geht. Die Herrlichkeit Gottes bleibt nicht verborgen. Sie drückt sich aus, nicht um den Menschen groß zu machen, sondern um Gott sichtbar zu machen. Mitten in einer Welt, die genau das braucht. Wege in die Veränderung. Wenn all das nicht nur verstanden, wenn es gelebt werden soll, stellt sich ganz praktisch die Frage, wie öffnen wir unser Leben dafür? Wie wird diese Realität der Gegenwart Gottes, der Verbindung mit Christus und der inneren Transformation konkret im Alltag erfahrbar. Eben hier kommen praktische Zugänge ins Spiel. Nicht als Methoden, mit denen man etwas erzwingen will, vielmehr als Wege, auf denen wir uns bewusst neu ausrichten. Der erste Zugang ist das bewusste Suchen der Gegenwart Gottes. Auf den ersten Blick wirkt das selbstverständlich, doch im Alltag zeigt sich schnell, dass es das ganz und gar nicht ist. Es bedeutet, Räume zu schaffen, in denen wir nicht primär etwas tun, sondern bei Gott sind, Zeiten der Anbetung, in denen es nicht um uns geht, es geht um ihn. Momente der Stille, in denen wir nicht sprechen, in denen wir zuhören. Es ist ein bewusstes zur Ruhe kommen vor Gott. Gerade die Stille hat dabei eine besondere Tiefe. In einer Welt, die von Dauerbeschallung und Ablenkung geprägt ist, wirkt sie fast fremd und exotisch. Doch genau in der Stille wird unser Inneres empfänglich. Gedanken kommen zur Ruhe, das Herz wird zugänglicher und wir beginnen, Gottes Gegenwart bewusster wahrzunehmen. Anbetung und Stille sind deshalb keine religiösen Pflichten, vielmehr Räume der Begegnung, Momente, an denen unser Blick neu ausgerichtet wird. Damit kommen wir zum zweiten Zugang, den Fokus zu trainieren. Denn das Prinzip des Anschauens entscheidet sich im Alltag oft nicht in großen Ereignissen, es zeigt sich in kleinen, scheinbar unspektakulären Entscheidungen. Worauf richte ich meinen inneren Blick? Womit beschäftige ich mich? Was bekommt meine Aufmerksamkeit? Unser Fokus ist formbar. Er wird entweder von äußeren Einflüssen bestimmt, von Medien, Gedanken, Sorgen, Ablenkungen, oder er wird bewusst ausgerichtet. Geistliches Leben bedeutet daher auch, den eigenen Blick zu schulen. Nicht im Sinne von Verkrampfung, sondern von Klarheit. Erneut zurückzukehren, beständig Christus ins Zentrum zu rücken. Das ist im Alltag besonders herausfordernd, weil Ablenkung heute allgegenwärtig ist. Doch genau deshalb ist Ausrichtung so entscheidend. Denn das, was unsere Aufmerksamkeit prägt, formt unser Inneres. Wenn unser Blick zerstreut ist, wird auch unser Inneres unruhig. Wenn unser Blick jedoch auf Christus gerichtet ist, entsteht eine innere Sammlung, eine Klarheit, die Raum für Transformation schafft. Der dritte Schritt führt noch einen Schritt weiter. Gehorsam. Das Wort wirkt auf den ersten Blick vielleicht uncool und schwer, doch im biblischen Verständnis ist es eng mit Beziehung verbunden. Gehorsam bedeutet nicht blinde Unterordnung, es ist ein Antworten auf das, was Gott zeigt. Es ist die Bereitschaft, das, was wir erkennen, auch umzusetzen. Genau darin liegt eine oft unterschätzte Dynamik. Gehorsam wirkt wie ein Verstärker, ein Booster der Heiligkeit Gottes im Leben eines Menschen. Jedes Mal, wenn ein Mensch auf das reagiert, was Gott ihm zeigt, öffnet sich sein Leben weiter für Gottes Wirken. Das Erkannte wird nicht nur verstanden, es wird integriert. Wahrheit wird zur gelebten Realität. Hier gilt Lukas 16,10, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Wir sehen dieses Prinzip beständig im Leben der Jünger. Sie haben nicht alles sofort verstanden, aber sie sind Schritte des Gehorsams gegangen. Gerade darin hat sich Gottes Wirken vertieft. Erkenntnis ohne Gehorsam bleibt oberflächlich. Gehorsam hingegen verankert das, was Gott tut im Leben eines Menschen. Diese drei Zugänge gehören zusammen. Die Gegenwart Gottes suchen richtet unseren Blick aus. Der trainierte Fokus hält diese Aufmerksamkeit im Alltag lebendig. Und Gehorsam sorgt dafür, dass wir bei dem, was wir empfangen haben, nicht stehen bleiben, sondern dass es unser ganzes Leben durchdringt. So wird unser geistliches Leben konkret und greifbar. Es wird dadurch nicht komplizierter, weil es bewusst gelebt wird, nicht getrieben, vielmehr ausgerichtet auf ihn. Genau in dieser Haltung entsteht ein Raum, in dem Gottes Herrlichkeit nicht nur Theorie bleibt, es kann zur spürbaren Realität in unserem Alltag werden. Wenn wir diese praktischen Zugänge noch einmal vertiefen, dann führt uns ein Blick in das Leben von Paulus zu einer entscheidenden Klärung. In welcher Kraft leben und dienen wir eigentlich? In 1. Korinther 2, 3 bis 5 schreibt er: Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Das ist bemerkenswert. wenn man bedenkt, wer hier spricht. Paulus war als ehemaliger Pharisäer hochgebildet, rhetorisch geschult, theologisch tief verwurzelt. Wenn jemand die Fähigkeit gehabt hätte, Menschen durch Argumente zu überzeugen, dann doch er. Doch entscheidet er sich bewusst für einen anderen Weg. Er beschreibt seinen Dienst nicht als souverän, stark und beeindruckend, vielmehr als schwach, abhängig und getragen. An dieser Stelle liegt ein wichtiger Schlüssel für die praktischen Zugänge, über die wir gesprochen haben. Die Gegenwart Gottes zu suchen bedeutet eben nicht, sich selbst zu optimieren, um stärker zu werden. Es bedeutet, sich der eigenen Begrenzung bewusst zu werden und gerade darin Raum für Gottes Wirken zu schaffen. Paulus tritt nicht mit Selbstsicherheit auf, er kommt mit Abhängigkeit von Gott. Genau das macht ihn empfänglich für die Kraft des Heiligen Geistes. Auch das Trainieren des Fokus bekommt hier eine neue Tiefe. Paulus richtet seinen Blick nicht auf seine Fähigkeiten, nicht auf seine Wirkung, nicht auf die Reaktion der Menschen. Sein Fokus liegt auf Gottes Wirken. Er erwartet nicht, dass seine Worte an sich die Veränderung bringen. Vielmehr, dass Gottes Geist durch sie wirkt. Dies ist eine ganz andere innere Haltung. Nicht Selbstvertrauen steht im Vordergrund, sondern Gottes Vertrauen. Und schließlich der Gehorsam. Paulus lebt das, was er erkannt hat. Er hätte sich auf seine Stärken verlassen können, doch er entscheidet sich bewusst dagegen. Das ist Gehorsam auf einer tiefen Ebene. Nicht nur das Richtige zu tun, vielmehr in der richtigen Haltung zu dienen. Er ordnet seine eigenen Möglichkeiten dem unter, was Gott tun will. Hier wird deutlich, warum Gehorsam ein Verstärker der Herrlichkeit ist. Denn jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, nicht aus eigener Kraft zu handeln, stattdessen aus der Abhängigkeit von Gott, entsteht Raum für seine Kraft. Genau das beschreibt Paulus. Seine Verkündigung war nicht leer, sie war getragen von einer realen Wirkung des Heiligen Geistes. Das stellt eine sehr ehrliche Frage an unser eigenes Leben. Woraus speist sich unser Handeln? Aus unserer Erfahrung, unserer Begabung, unserer Sicherheit? Oder aus der bewussten Abhängigkeit von Gottes Geist? Denn äußerlich kann vieles gleich aussehen. Worte können ähnlich klingen, Handlungen ähnlich wirken, aber die Quelle macht den Unterschied. Menschliche Kraft oder Redegewandtheit kann durchaus beeindrucken, aber sie verändert nichts in der Tiefe. Gottes Kraft hingegen wirkt dort, wo wir selbst nicht hinkommen, weder bei uns noch bei anderen. Genau deshalb ist dieser Zugang so entscheidend. Es betrifft nicht nur das, was wir tun, vielmehr aus welcher Kraft wir es tun. Paulus zeigt uns ein Leben, das nicht auf Selbstvertrauen gebaut ist, stattdessen auf Gottes Wirken. Ein Leben, das bewusst schwach genug ist, um Gottes Stärke Raum zu geben. Genau darin liegt die eigentliche Tiefe der praktischen Umsetzung. Die Heiligkeit Gottes wird nicht durch unsere Stärke sichtbar, vielmehr durch unsere Abhängigkeit. So schließt sich ein weiterer Kreis. Gegenwart suchen, Fokus ausrichten, im Gehorsam leben. All das führt letztlich an diesen Punkt. Ein Leben, das nicht sich selbst trägt, sondern getragen wird. Darin wird Gottes Kraft sichtbar. Die Gefahr der Gewöhnung. Zum Abschluss dieses Seminars ist mir wichtig, eine reale Gefahr klar zu benennen, die gerade dort entsteht, wo viel Wahrheit erkannt wurde. Die Gefahr der Gewöhnung. Denn nichts verliert schneller seine Wirkung im menschlichen Herzen als das, woran man sich gewöhnt hat. Selbst dann, wenn es eigentlich von unschätzbarem Wert ist. Genau das kann auch im Umgang mit Gottes Herrlichkeit geschehen. Was am Anfang staunenswert, überwältigend und ehrfurchtgebietend war, kann mit der Zeit vertraut werden. Und Vertrautheit kann, wenn wir nicht wachsam bleiben, in Gleichgültigkeit übergehen. Die Realität Gottes wird dann nicht bewusst abgelehnt, aber sie verliert ihre Schärfe, ihre Tiefe, ihr Gewicht. Die Bibel spricht an vielen Stellen vor Ehrfurcht, nicht im Sinne von Angst, stattdessen aus einer inneren Haltung der Achtung, des Staunens, der Sensibilität vor Gottes Gegenwart. Diese Ehrfurcht bewahrt uns davor, Gott auf ein Konzept zu reduzieren. Sie hält unser Herz wach. Sie sorgt dafür, dass wir nicht nur wissen, sondern auch wahrnehmen. Hier liegt die wahre Gefahr. Gottes Herrlichkeit verkommt zu einem Thema unter vielen. Man kann darüber sprechen, lehren, diskutieren, sogar begeistert davon sein. Und doch innerlich distanziert bleiben. Worte ersetzen dann die Wirklichkeit. Erkenntnis ersetzt Begegnung. Das, was eigentlich lebendig und transformierend sein sollte, wird zu etwas, dass man verwaltet, statt darin zu leben. Das ist eine subtile Verschiebung. Äußerlich bleibt vieles gleich. Man beschäftigt sich weiterhin mit geistlichen Inhalten, vielleicht sogar intensiver als zuvor, aber innerlich fehlt die Berührung. Die Frische der Gegenwart Gottes weicht einer gewissen Routine. Man weiß, wie es funktioniert, aber man erlebt es nicht mehr in derselben Tiefe. Diese Gefahr betrifft besonders Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind oder schon viel verstanden haben. Denn je mehr wir wissen, desto größer ist die Versuchung, uns auf dieses Wissen zu verlassen. Doch Gottes Herrlichkeit ist keine Information, die man einmal erfasst und dann besitzt. Sie ist eine lebende Realität, die fortlaufend neu gesucht und empfangen werden will. Das bedeutet nicht, dass wir ständig emotionale Höhepunkte erleben müssen. Es geht nicht um ein permanentes Gefühl von Intensität, aber es geht um eine innere Wachheit, um die Bereitschaft, Gott nicht als selbstverständlich zu betrachten, um die Haltung, die sagt, ich will dich nicht nur kennen, ich will dir begegnen. Ehrfurcht spielt hier eine entscheidende Rolle. Sie hält das Herz weich. Sie bewahrt uns davor, geistlich abzustumpfen. Sie erinnert uns daran, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, nicht mit einem System, nicht mit einer Lehre, einer Theologie. Wir haben es mit einem lebendigen Gegenüber zu tun. Genau deshalb ist diese Warnung so wichtig. Die Herrlichkeit Gottes darf nie nur auf ein Thema reduziert werden. In dem Moment, in dem sie nur noch besprochen wird, verliert sie ihre transformierende Kraft in unserem Leben. Die Antwort darauf ist nicht weitere Anstrengung, vielmehr Rückkehr. Zurück in die Gegenwart Gottes, zurück in die Ausrichtung, zurück in die bewusste und beständige Abhängigkeit. Denn die Gegenwart Gottes ist nicht weniger real geworden. Aber unser Herz kann sich von ihr entfernen, ohne dass wir es sofort merken. Deshalb ist diese Wachsamkeit so wichtig. Nicht aus Angst, sondern aus dem tiefen Wunsch heraus, dass das, was Gott geschenkt hat, nicht mehr im Verstand bleibt, sondern tatsächlich gelebt wird im Herzen. Ein Leben in Herrlichkeit. Am Ende dieses ganzen Weges läuft alles auf einen Gedanken hinaus, der nicht nur verstanden, stattdessen innerlich ergriffen werden will. Herrlichkeit ist nicht nur etwas, was du erlebst. Es ist etwas, das dich umgestaltet. Vielleicht hast du beim Hören oder Lesen immer wieder Momente gehabt, in denen dich etwas berührt hat. Gedanken, die dich angesprochen haben. Wahrheiten, die sich richtig angefühlt haben. Damit stellt sich dir und mir eine entscheidende Frage. Bleibt es bei diesen Momenten? Oder darf es tiefer gehen? Denn Gottes Herrlichkeit ist nicht dafür gedacht, dass wir sie nur punktuell erleben und dann wieder zum Alltag übergehen wie zuvor. Sie ist darauf ausgerichtet, in unser Leben hineinzukommen, um dort etwas zu verändern. Still, manchmal fast unmerklich, aber real und nachhaltig. Sie beginnt unser Denken zu formen, unser Herz zu bewegen, unsere Perspektive zu verschieben. Vielleicht ist das für dich genau der Punkt, an dem es persönlich wird. Wo stehst du gerade in Bezug auf diese Herrlichkeit? Ist sie etwas, das du kennst? Oder etwas, das dein Leben prägt? Ist sie eine Wahrheit, die du glaubst? Oder eine Gegenwart, in der du lebst? Es geht dabei nicht um Druck. Nicht darum, jetzt mehr erleben zu müssen. Oder irgendetwas zu erzwingen. Vielmehr um eine Einladung. Eine sehr einfache, aber tiefgehende Einladung. Richte deinen Blick neu aus. Weg von all dem, was dich innerlich einnimmt. Sorgen, Gedanken, Erwartungen, vielleicht auch Enttäuschungen. Weg auch von dir selbst, von der ständigen Selbstbeobachtung und hin zu Jesus Christus. Nicht kompliziert, nicht religiös überladen, sondern ehrlich. Jesus anschauen, bei ihm verweilen und ihm Raum geben. Genau dort geschieht das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Offenbarung und Transformation gehören zusammen. In dem Maß, in dem du ihn erkennst, beginnt sich dein Inneres zu verändern. Nicht, weil du dich anstrengst, vielmehr, weil seine Gegenwart wirkt. Vielleicht bedeutet das ganz praktisch, dir wieder bewusst Zeit zu nehmen. Zeiten, in denen es nicht um Leistung geht. Stattdessen geht es um Begegnung und Beziehung. Vielleicht bedeutet es, mitten im Alltag kurz innezuhalten und deinen Fokus neu zu setzen. Vielleicht auch Dinge loszulassen, die deinen Blick binden. Es sind oft keine großen, spektakulären Schritte, aber es sind echte Schritte. Doch genau darin liegt diese Hoffnung. diese Veränderung hängt nicht an deiner Stärke. Sie hängt nicht daran, wie konsequent oder diszipliniert du bist. Sie hängt einzig und allein daran, dass Gott wirkt, dass seine Herrlichkeit real ist, dass sie dich erreicht, genau da, wo du gerade stehst. Dein Teil ist nicht, dich selbst zu verwandeln. Dein Teil ist, dich auszurichten. Während du das tust, beginnt etwas zu geschehen. Vielleicht ganz leise, vielleicht zunächst kaum spürbar, aber mit der Zeit immer klarer. Gedanken verändern sich. Dein Herz wird weicher. Perspektiven gehen weiter. Dinge, die vorher wichtig waren, verlieren an Gewicht. Andere dagegen gewinnen an Tiefe. Das ist der Weg von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht perfekt, nicht linear, aber echt. So steht am Ende keine Theorie. Es steht eine Einladung, die du mitnehmen kannst. Ganz konkret, ganz persönlich. Richte deinen Blick neu auf Jesus. Nicht nur heute, sondern fortlaufend. Denn in diesem Blick liegt mehr, als wir oft ahnen. Eine Offenbarung, die dein Verständnis erweitert und die Transformation, die dein ganzes Leben verändert. Zum Abschluss dieses Seminars wiederum das Angebot, mir folgendes Gebet nachzusprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich gewollt hast, dass du mich liebst und dass du dich mir offenbarst. Ich danke dir, dass deine Herrlichkeit nicht fern ist, nicht verborgen und unerreichbar, vielmehr, dass du selbst in mein Leben gekommen bist, dass du in mir wohnst. Jesus, ich danke dir, dass du mir den Zugang geöffnet hast, dass du mich gesucht und gefunden hast, dass du nicht nur bei mir bist, du bist in mir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in mir wohnst, dass du nicht nur wirkst, sondern bleibst, dass du mein Inneres kennst und es trotzdem erfüllst. Ich öffne dir mein Herz, alles, was in mir ist, Gedanken, Motive, Prägungen, lege ich vor dich hin. Danke, dass du in mir wirkst und mich transformierst. Ich richte meinen Blick auf dich, Jesus, weg von mir selbst, weg von Ablenkung, hin zu dir. Denn du zeigst mir, wer du bist. Und du zeigst mir, wer ich in dir bin. Du veränderst mein Denken. Du formst mein Herz. Du richtest mein Leben neu aus. Ich höre nicht nur von deiner Herrlichkeit. Sie prägt mein Leben. Ich erlebe sie nicht nur. Ich werde durch sie verwandelt. Heiliger Geist, du wirkst in mir. Nicht durch meine Kraft, vielmehr durch deine. Ich vertraue dir, dass du das gute Werk, das du begonnen hast, auch vollendest. Amen und Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder.